SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
Drei Begegnungen könnten genügen. Was es braucht, bis unser Körper immun ist gegen Corona. Viele Tricks können wintertauglich machen, was Tiere gegen die Kälte in petto haben. Und kein Wirkstoff kann auch helfen, was Placebos mit unserem Geist und Körper anstellen. So viel und mehr gibt's heute zu hören im SRF Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Vor kurzem hätte es noch kaum eine gedacht, aber jetzt stehen alle Zeichen in der Pandemiepolitik auf Öffnung. Doch ob die Corona-Pandemie damit wirklich endlich zu Ende geht, das hängt vor allem von einem Faktor ab, von der Immunität. Und zwar davon, wie gut die ist, wie stark unser Körper sich nach Infektionen und Impfungen gegen das Virus wehren kann und wie stabil. Daran entscheidet sich, ob wir in eine neue Phase kommen, in die der Endemie, in der das Virus zwar bleibt, aber nicht mehr so zerstörerisch wirken kann, selbst wenn neue Varianten auftauchen. Hören Sie den Bericht von Katrin Zöfel über stabile Immunität und was es dafür braucht.
Alle guten Dinge sind drei. Es kann tatsächlich sein, dass dieser schöne Spruch auch auf die Immunisierung gegen Corona passt. Dass es also für eine gute Immunität drei Immunisierungen braucht, egal ob durch Impfung oder Infektion. Den frischesten Hinweis in dieser Richtung hat jetzt eine kleine, feine Studie der Technischen Universität München geliefert.
Wir haben Menschen beobachtet, Mitarbeiter im Gesundheitsdienst, die sich in der allerersten Welle, also schon im März, April 2020 angesteckt hatten. Und deren Immunantworten haben wir alle paar Monate über die Zeit bis jetzt beobachtet.
Ende 2020, sobald Impfstoffe verfügbar waren, wurde den Studienteilnehmern auch die Impfung angeboten. Und Ulrike Protzer nahm noch eine weitere Gruppe in die Studie auf, solche, die sich nicht gleich zu Beginn infiziert hatten und sich impfen, teils sogar boostern ließen. Es ist also alles dabei. Studienteilnehmer mit Infektion und dann zwei Impfungen, solche mit zwei Impfungen und Durchbruchsinfektion und solche mit zwei Impfungen plus Booster. Das Immunsystem reagiert jedes Mal bei jeder Immunisierung mit der Bildung von Antikörpern. Und jetzt kommt der Clou, die Antikörper werden jedes Mal besser. Und entscheidend ist das dritte Mal.
Durch diesen dritten Kontakt erreicht das Immunsystem eine hohe Reifung. Das heißt, es werden nicht nur viele Antikörper gebildet, sondern es werden qualitativ hochwertige Antikörper gebildet.
Qualitativ hochwertig meint, wenn es um Antikörper geht, zuallererst, dass sie sehr gut kleben können. Ein kurzer Erklärungsausflug. Antikörper sind dazu da, gefährliche Eindringlinge, eben Viren zum Beispiel, zu markieren und wenn es geht, unschädlich zu machen. Sie heften sich dafür an die Eindringlinge und je besser dieses Anheften, dieses Kleben klappt, umso besser klappt auch die Abwehr. Wer nach drei Immunisierungen solche superklebenden Antikörper gebildet hat, dessen Immunabwehr bleibt sogar dann stark, wenn mit der Zeit die Menge der Antikörper im Blut wieder absinkt. Und das Immunsystem hat zudem Immunzellen gebildet, die bei einer Infektion schnell wieder mehr solche guten Antikörper produzieren können. Das ist die gute Nachricht Nummer eins. Jetzt kommt die zweite.
Wenn ich qualitativ gute Antikörper habe, dann können die auch gegen Varianten wirken, die mein Immunsystem bisher noch nicht gesehen hat.
Noch ein Erklärungsausflug. Wenn bei einer Infektion das Virus oder bei der Impfung das Virus Spike-Protein in den Körper gelangt, dann reagiert das Immunsystem darauf nie mit nur einem Antikörpertypen. Es produziert immer gleich eine ganze Reihe von verschiedenen Antikörpern, die jeweils an verschiedenen Stellen am Virus oder am Spike-Protein besonders gut kleben können. Wenn jetzt eine neue Virusvariante mit verändertem Spike-Protein daherkommt, so wie Omikron, kann es deshalb gut sein, dass von den vielen Antikörpertypen trotz der Veränderung wenigstens einer immer noch gut klebt und deshalb die Immunabwehr auch gegen die neue Variante noch gut funktioniert. Das Immunsystem braucht für diese Reifung allerdings Zeit. Eine super kurze, schwache Infektion mit wenig Virus im Körper reicht nicht.
So ein bisschen Zeit braucht der Körper, um das wirklich so richtig auch wahrzunehmen.
Ähnliches gilt für die Impfung.
Wenn ich nur ganz, ganz kurz das Impfprotein im Körper habe, dann ist das nicht ausreichend. Das muss schon 2, 3, 4, 5 Tage sein.
Der Faktor Zeit spielt insgesamt eine große Rolle, sagt Jan Fehr, Impfexperte am Universitätsspital Zürich.
Es geht wirklich, und das ist ein bisschen wie beim Kochen, denke ich, ums richtige Timing auch. Also es gibt Hinweise, dass wenn man zu früh aufeinander impft, dass das dann eigentlich nicht den gewünschten Effekt hat in Bezug auf, ja, wirklich gute Immunität.
Das gilt für Impfung und für Infektion. Eine Durchbruchsinfektion zum Beispiel direkt nach einer Impfung optimiert die Immunität vermutlich nicht so gut wie eine Durchbruchsinfektion mit größerem zeitlichen Abstand. Aber insgesamt bleibt die Botschaft klar. 3 Immunisierungsschübe ergeben eine wirklich gute Immunantwort auf Antikörperebene, aber auch, das haben andere Studien in den letzten Wochen gezeigt, in Bezug auf die zelluläre Immunantwort, also aufs Immungedächtnis. Jan Fehr ist optimistisch, dass für viele Menschen deshalb tatsächlich gilt, aller guten Dinge sind 3. Man werde das jetzt genau beobachten.
Da sind wir noch mittendrin und das wird sehr spannend, dann das wirklich auch auszuwerten.
Ganz sicher kann man noch nicht sein, wie gut die Immunität jetzt wirklich hält und ob neue Varianten sie nicht noch einmal schwächen. Aber beide Forscher, Jan Fehr und Ulrike Protzer, sind, gestützt auf die aktuellen Studien, verhalten optimistisch. Immerhin. Und sie plädieren dafür, genau hinzuschauen in den nächsten Monaten, die Immunität der Menschen im Blick zu behalten und, wenn nötig, zu reagieren.
Regulierte Vorfreude, das war Katrin Zöfel zur Frage, wann sind wir ausreichend geschützt vor Corona? Und abgesehen vom Virus haben natürlich auch viele andere Wissenschaftsthemen in den letzten Tagen Schlagzeilen gemacht. Irin Dirci, du hast eine Auswahl getroffen. Welche Geschichten bringst du mit?
Die Geschichte eines verschnupften Dinosauriers als erstes. Forschende des Dinosauriermuseums in Malta im US-Bundesstaat Montana haben die Halswirbel eines jungen Diplodocus von der Gruppe der pflanzenfressenden Sauropoden genauer untersucht. Dabei haben sie ungewöhnliche Verformungen entdeckt und diese führen die Forschenden auf eine Atemwegserkrankung des Dinos zurück. Es ist der erste Nachweis dieser Art.
Also alte fossile Knochen, die auf eine Weichteilerkrankung hindeuten sollen, das klingt jetzt doch recht abenteuerlich.
Ja, im ersten Moment schon. Aber diese Verformungen fanden sich an den Stellen der Halswirbel, an denen die Luftbeutel befestigt waren. Diese luftgefüllten Strukturen gehörten bei den langhalsigen Dinosauriern zum Atemwegssystem und waren mit den Lungen verbunden. Aus CT-Aufnahmen schlossen die Forscher, dass die Verformungen von einer Infektion in den Lungen stammen mussten. Vermutlich durch Schimmelpilze, wie das heute bei Vögeln häufig vorkommt.
Klingt ziemlich ungemütlich. In deiner zweiten Meldung, Irin, geht es auch um Krankheiten, und zwar um die Grippeimpfung.
Ja, es gibt Fortschritte bei der Suche nach einem universellen Grippeimpfstoff. Eine amerikanisch-österreichische Forschergruppe hat eine neue Klasse breit neutralisierender Antikörper gegen das Influenza-Virus identifiziert. Und das deutsche Biotech-Unternehmen CureVac erprobt einen neuen Grippeimpfstoff auf mRNA-Basis. Da passiert also gerade einiges.
Machen wir doch zuerst noch einen Schritt zurück. Was ist denn eigentlich das Versprechen eines Universal-Grippeimpfstoffs? Was soll der bringen?
Ja, beim Influenzavirus ist es ja so. Jedes Jahr muss der Grippeimpfstoff neu entwickelt werden, denn die Virenstämme wandeln sich ja ständig. Seit einigen Jahren nun entwickeln Forschende neue, experimentelle Impfstoffe, die nicht nur gegen ein paar wenige, sondern gegen alle Grippevirenstämme schützen würden. Dabei haben sie vor allem den Stil des Hämagglutinins im Visier. Das sind Eiweiße, die wie Lollipops aus der Viruskugel herausragen.
Also so ähnlich wie die Spikes aus dem Coronavirus?
Genau. Beim Grippevirus sieht dieses abstehende Eiweiß aus wie ein runder Kopf auf einem Stiel. Während sich die Köpfe dauernd wandeln, um den Antikörpern auszuweichen, bleiben die Stiele dieser Lollipops praktisch unverändert. Ein Universalimpfstoff sollte deshalb idealerweise diesen Stiel attackieren, um Virenstämme aller Art aus dem Weg zu räumen. Diesem Ziel ist die Forschung nun offenbar einen Schritt näher gerückt. Dort, wo der Stiel in der Hülle des Virus verankert ist, haben Forschende eine neue Gruppe von Antikörpern entdeckt.
Und welches Potenzial hat denn jetzt diese Entdeckung?
Ja, man will jetzt einen Impfstoff entwickeln, der genau auf diese Region abzielt und so die Produktion dieser neu entdeckten Antikörper auslöst. Das wäre dann ein klassischer Impfstoff.
Und am Anfang dieser Meldung hast du ja einen Grippeimpfstoff auf der mRNA-Basis erwähnt. Wie soll denn der funktionieren?
Dieser mRNA-Impfstoff von CureVac soll nicht alle Grippeviren auf einen Schlag abdecken, sondern nur die vier häufigsten. Diesen Ansatz haben andere auch schon erprobt. Das Neue hier ist nun die mRNA-Technologie, die man ja von Covid-19 kennt. Normalerweise enthalten Grippeimpfstoffe Bestandteile der saisonalen Virenstämme. Die werden in Hühnereiern kultiviert, damit man sie für Impfstoffe verwenden kann. Der Impfstoff von CureVac dagegen ist aus verschiedenen mRNA-Konstrukten zusammengesetzt. Die enthalten von unterschiedlichen Virenstämmen sozusagen die Bauanleitung und diese soll dann im Körper die entsprechende Immunantwort auslösen. Seit letzter Woche wird dieser Impfstoff an Menschen getestet.
In deiner letzten Meldung geht's raus in den Kosmos bzw. in den Orbit. Da gibt es schlechte Nachrichten von SpaceX, dem Unternehmen des Tesla-Chefs.
Ja, das Weltraumunternehmen von Elon Musk hat letzte Woche 40 Satelliten seines Internetdienstes Starlink verloren. Mit diesem Projekt will ja SpaceX Internet in alle Winkel der Welt bringen. Dazu hat das Unternehmen schon über 2000 Satelliten ins Weltall geschickt. Letzte Woche starteten von Florida aus 49 weitere Satelliten, doch die gerieten in 210 Kilometern Höhe in einen Sonnensturm und wurden größtenteils zerstört.
Kannst du kurz erzählen, wie hat der Sonnensturm die Satelliten denn aus der Bahn geworfen?
Ja, ein Sonnensturm entsteht ja durch Eruptionen auf der Sonne. Aus dem Sonneninnern wird gasförmiges Plasma in den Weltraum geschleudert. Das ist ein Teilchengemisch aus geladenen Teilchen wie Elektronen, Protonen, aber auch neutralen Teilchen. Wenn nun diese geladenen Teilchen in die Nähe der Erde gelangen, können sie deren Magnetfeld stören. Und genau das ist beim Start der SpaceX-Satelliten passiert. Auf 210 Kilometern Höhe war die atmosphärische Dichte viel höher als üblich. Dadurch habe sich der Luftwiderstand für die Satelliten erhöht, schreibt SpaceX. Und deshalb haben die Satelliten ihre anvisierte Erdumlaufbahn nicht erreicht. Stattdessen sind sie wieder in die Erdatmosphäre eingetreten und verglüht.
Auch wenn uns der Winter an den meisten Orten der Schweiz dieser Tage nicht gerade seine kühlste Seite zeigt, über Nacht kann es da und dort doch empfindlich kalt werden. Wir Menschen richten es uns dann gemütlich ein in unseren beheizten Wohnungen, mit unseresgleichen und vielleicht auch mit Katz und Hund. Doch die Tiere, die draußen bleiben, Wildtiere, die müssen sich was einfallen lassen und sind in dieser Hinsicht von der Evolution faszinierend gut ausgerüstet. Mit warmen Pelzen, fluffig isolierenden Federkleidern und vielen weiteren Tricks. Lange hat's geholfen, doch nun in Zeiten des Klimawandels passt nicht mehr in jedem Fall, was über Jahrmillionen maßgeschneidert war. Daniel Theiss über wilde Tiere, die mit Klima, Wetter und Winterringen.
Dominic McCafferty ist Senior Researcher an der Universität Glasgow in Schottland und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der sogenannten Thermobiologie, also mit der Forschung darüber, wie Tiere verschiedene Temperaturen ertragen können. Das sei gerade heute besonders wichtig, wo sich Wettermuster verändern, etwa weil in gewissen Regionen immer öfters Regen statt Schnee fällt.
How our weather patterns, how our changing climate can influence the behavior and distribution of animals, I think is fundamental to being able to conserve them and help them survive in this changing world which we have.
Um die Tiere gut zu schützen, sei es wichtig zu wissen, wie sie sich an Temperaturveränderungen anpassen. Dominic McCafferty untersucht dabei vor allem Vögel und beobachtet zwei Strategien, wie sich die Tiere jetzt im Winter an Kälte- und Umweltbedingungen anpassen. Das eine seien Verhaltensänderungen, zum Beispiel das Aufsuchen von geschützten Plätzen, etwa wenn es regnet statt schneit, damit ihr Gefieder nicht zu nass wird. Denn durchnässte Federn isolieren nur noch schlecht gegen die Kälte.
birds seeking out sheltered areas in winter to avoid the worst of the storms. They also need to prevent waterlogging of their feathers, which has given them the main insulation to the cold.
Neben dem Verhalten, wie zum Beispiel Schutz suchen, gibt es auch körperliche Anpassungen an die kalte Jahreszeit.
The physiological responses to cold and severe weather that are really quite fascinating, particularly in small birds.
Vor allem bei kleinen Vögeln seien diese Anpassungen interessant, denn ihr Stoffwechsel läuft auf Hochtouren und darum wirken sie oft auch etwas nervös. Das braucht es aber, weil sie sonst mit ihrem kleinen Körper die nötige Energie, etwa für das Fliegen, gar nicht bereitstellen könnten.
For these small birds, which have very high metabolic rates relative to their body size, they need to feed each day to get enough fat to be able to survive a single night.
Der hohe Stoffwechsel hat für die kleinen Vögel aber weitreichende Konsequenzen. Sie müssen nämlich jeden Tag fressen. Täglich müssen sie neue Fettreserven anlegen, nur um durch die nächste Nacht zu kommen.
If they don't get sufficient food, then they don't have sufficient fat, and their fat reserves can be depleted on a cold night and they'll not survive.
Trotz Anpassungen an die Kälte können kleine Vögel also bereits nach einer kalten Nacht sterben. Ein großes Problem für sie ist dabei ihre hohe Körpertemperatur, sagt Dominic McCafferty.
Yeah, so something like a great tit or a blue tit, some of these small passerines might have a body temperature of around 41 degrees Celsius.
41 Grad warm sind kleine Sperlingsvögel wie die Kohlmeise oder die Blaumeise. Und sie kühlen wegen ihrer geringen Körpergröße verhältnismäßig rasch aus. In einer kalten Nacht schaffen sie es deshalb nicht, ihre 41 Grad Körpertemperatur zu halten. Ihre Strategie deshalb, sie kühlen ihr Körperinneres um mehrere Grad ab.
Over the course of the night it may drop down to 39.
Noch viel dramatischer sei die Abkühlung an der Körperoberfläche, an der Haut, sagt McCafferty. Das gehe runter bis auf wenige Grad über dem Gefrierpunkt. Die Vögel regulieren dies über ihre Blutzirkulation, und zwar indem sie die Blutgefäße außen am Körper enger machen, denn so zirkuliert das Blut dort weniger oder fast nicht mehr. Das kühle Blut von außen tauscht sich also nur noch wenig aus mit dem warmen Blut von innen. Dieses Auskühlen über Nacht schützt die Tiere zwar vor dem Erfrierungstod, doch es hat auch seinen Preis. Die Vögel verfallen nämlich dabei in eine Art Starre, Torpor genannt.
Torpor, we call it, where their whole behavior changes and they go into almost a kind of sleep-like state, you know, overnight.
In diesem Zustand können sie auch nicht einfach so wegfliegen. Sie brauchen eine gewisse Zeit, bis sie wieder aufgewärmt sind. Das passiert jeweils auf die Morgenstunden hin automatisch. Es sind also viele Herausforderungen, welche die kleinen Vögel im Winter bewältigen müssen. Doch was für sie gilt, gilt eigentlich für alle Tiere, die draußen den Winter überleben wollen. Die Überlebensstrategien sind je nach Tierart zwar recht unterschiedlich, allen gemeinsam ist aber, Energiesparen ist dabei das Wichtigste. Wie sich Tiere an Temperaturen anpassen, einerseits im Winter, aber auch im heißen Sommer, ist ein aktives Forschungsfeld.
You know, thermobiology is certainly, I hate to use the term, but it is a hot topic in biology at the moment.
Es sei wirklich gerade ein heißes Thema im Moment, sagt Dominic McCafferty zum Schluss mit einem Augenzwinkern.
Das passende Kleid, die passende Strategie bei jedem Wind und Wetter. Wie Tiere mit Jahreszeiten und Klimawandel fertig werden. Um tierisches Klimamanagement geht es auch in der neuesten Folge von Kopf voran, unserem Wissenschaftspodcast. Daniel Theiss sucht in den Alpen nach dem Schneehasen und stößt auf erstaunliche Geschichten über holzfressende Nager, catwalkende Füchse und coole Hirsche und viele andere, die im kalten Schnee unterwegs sind. Kopf voran zu finden bei srf.ch und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Sie sind bei Schweizer Radio SRF und hören das aktuelle Wissenschaftsmagazin zu Neuem und Hintergründigem aus der Welt von Medizin, Technik und Naturwissenschaften. In der Not wirken manchmal selbst Zuckerpillen Wunder. Wenn Krankheitssymptome deutlich gelindert werden, obwohl in der Tablette oder der Infusion kein Wirkstoff ist, dann nennt sich das Placebo-Effekt. Es gibt ihn, diesen Effekt, und er wirkt, und zwar selbst dann, wenn diejenigen, die die Zuckerpille schlucken oder die Salzlösung verabreicht bekommen, wissen, dass da nichts drin ist, was die Bezeichnung Arznei verdienen würde. In diesem Fall spricht man von Open Placebos. Wie kommt es, dass solche Scheinpräparate selbst bei Offenlegung heilsame Kräfte entwickeln? Und was sagt das aus über unser Verständnis von Krankheiten und Medikamenten? Hören Sie dazu den Beitrag von Felicitas Flohr.
Die jungen Patientinnen und Patienten am Boston Children's Hospital in den USA hatten eine Odyssee hinter sich. Sie litten an schweren Magen-Darm-Problemen, bei denen unklar war, wodurch sie ausgelöst wurden. Konventionelle Therapien halfen nichts.
Im Schnitt haben diese Kinder 5 bis 6 Interventionen hinter sich, ohne Wirkung.
Sagt Joe Kosowski, klinischer Psychologe an der Harvard Medical School.
Es ist sehr stark beeinträchtigend. Diese Kinder, 50-60% von den Kindern gehen nicht regelmäßig zur Schule, weil sie auch Angst davor haben, dass sie zu oft auf die Toilette müssen.
Und weil die Kinder und Jugendlichen an starken Schmerzen litten, sagt Kosowski, der 10 Jahre an der Uni Basel geforscht hat. In der Folge wählte sein Forschungsteam einen anderen Ansatz. Im Rahmen einer Studie nahmen die Kinder 2x am Tag 1,5 Milliliter eines Sirups ohne pharmakologischen Wirkstoff ein. Ein Placebo. 3 Wochen lang. Dass sie lediglich ein Scheinmedikament erhielten, verheimlichte Kosowski als Behandlungsleiter den Kindern und ihren Eltern nicht. Im Gegenteil, er erklärte ihnen offen, was es mit dem Placebo aus der Sirupflasche auf sich hatte, dass Placebos in klinischen Studien starke Wirkung zeigten und dass diese Wirkung wohl auf der Verbindung zwischen Körper und Geist beruhe.
Wir haben auch erzählt, dass es gar nicht wichtig ist, dass sie unbedingt daran glauben, damit es funktioniert. Es hilft, wenn sie eine positive Einstellung haben, aber es ist nicht notwendig. Aber damit es Wirkung zeigt, ist es wichtig, dass sie diese Placebos regelmäßig einnehmen.
Das Placebo im herkömmlichen Sinn, als Kontrolle in Medikamentenstudien, ist eine Täuschung. Eine Täuschung im Dienst der Wissenschaft und mit dem Einverständnis der Behandelten. Sie wissen, dass sie entweder ein hoffnungsvolles neues Medikament bekommen oder eben ein Placebo, ein nicht unterscheidbares Scheinmedikament. Dass Placebos auch eine heilende Wirkung haben können ohne die Täuschung, ohne die Hoffnung auf eine innovative neue Behandlung, das wird seit etwas mehr als 10 Jahren genau erforscht. Zum Beispiel von Psychologin Cosima Locher vom Unispital Zürich.
Es ist ganz normal, dass das vielleicht ein bisschen verrückt klingt.
Das sagt die Wissenschaftlerin auch den Patientinnen und Patienten in ihren Studien, die zum Beispiel an chronischen Schmerzen leiden. Aber
Placebos sind so viel mehr als eine Zuckerpille und eben sie führen ja auch zu realen, auch physiologisch messbaren Effekten.
Das zeigen unzählige Studien mit verdeckten Placebos. Im recht jungen Feld der offenen Placebo-Forschung konnte in kleineren Studien Linderung etwa bei Rückenschmerzen, Migräne, Reizdarm, Depressionen, ADHS oder allergischem Schnupfen gezeigt werden. Auch viele der 30 Kinder am Boston Children's Hospital profitierten von der Behandlung mit dem offenen Placebo. Bei 70% von ihnen gingen die Bauchschmerzen zurück, im Vergleich zu einer Studienphase ohne Placebo. Dass diese Besserung für die Studienteilnehmenden wirklich bedeutsam war, merkte Psychologe Joe Kosowski auch nach dem Ende der Studie.
Mehr als 70% der Patienten kamen und fragten, ob sie nach der Studie weiterhin diese Placebos einnehmen dürften. Das heißt, offenbar hat irgendwas funktioniert, was bisher nicht funktioniert hat.
Doch was ist es, das da funktioniert? Placebo-Forscherin Cosima Locher erklärt, dass beim offenen Placebo verschiedene Effekte zusammenkommen. Einerseits die Handlung, sozusagen das Ritual des Einnehmens des Placebos.
Sie lernen von Kind auf, dass das Schlucken einer Pille assoziiert ist mit einer Linderung vom Schmerz. Und dieses Schlucken wird dann so konditioniert. Das heißt, irgendwann ist das Schlucken alleine schon ganz effektiv.
Zudem wird eine positive Erwartung erzeugt, wenn mögliche Wirkungen von Placebos gut erklärt werden. Das stärkt auch das Vertrauen des Patienten, dass er sich durch das Placebo selbst helfen könne. Auch das vertrauensvolle Gespräch mit der behandelnden Person, in dem sich die Patientin ernst genommen fühlt, kann sich positiv auf die Heilung auswirken, so Cosima Locher. Ein weiteres Beispiel dafür, was sich für eine Schmerzpatientin nach Einnahme eines Placebos verändern kann, ist für die Psychologin der sogenannte somatische Fokus.
Es gibt immer Fluktuationen, das heißt, ein Auf und Ab, Schmerzen sind nie konstant. Und wir wissen, dass wir den Fokus eigentlich wechseln, wenn wir ein Placebo bekommen. Also plötzlich fokussieren wir uns auf die guten Momente und sagen, ah, ich glaube, das ist ein Signal der Besserung. Wo wir vielleicht sonst, wenn wir jetzt kein Placebo genommen hätten, das einfach gar nicht so stark wahrnehmen würden.
Vieles spielt sich also im Kopf ab, wenn ein offenes Placebo Beschwerden lindert. Aber heißt das, dass auch die Beschwerden nur im Kopf und also eingebildet sind? Nein, sagt Cosima Locher. Placebos bewirken auch physiologische, messbare Veränderungen. Auf den Blutzucker, den Stresshormonpegel oder den Blutdruck beispielsweise.
Und hier sieht man eigentlich sehr schön, dass es diesen Dualismus nicht gibt. Also die Trennung zwischen Körper und Geist ist überholt. Und Placebo-Forschung ist für mich eine Art und Weise, wie wir sehen können, wie komplex wir Menschen eigentlich sind und wie wir komplex reagieren.
Die Placebo-Forschung rüttelt also an tief verankerten Gewissheiten, die unserem Verständnis von echten Medikamenten zugrunde liegen. In placebo-kontrollierten Studien dient die Placebo-Gruppe dazu, Effekte, die nicht mit dem getesteten Medikament zusammenhängen, ausblenden zu können. Placebo-Forschende wie Joe Kosowski und Cosima Locher wollen diese Effekte besser verstehen und in Form offener Placebos auch klinisch nutzbar machen. Denn beim verdeckten Placebo werden die Patientinnen getäuscht. Und das ist ein ethisches Problem, sagt Manuel Traxel, Leiter klinische Ethik am Unispital Basel.
Das widerspricht fundamental dem ethischen Prinzip des Respekts vor der Patientenautonomie.
Nämlich, dass Patientinnen und Patienten transparent über ihre Diagnose und die Behandlungsmöglichkeiten informiert sein müssen. Hinzu komme,
wenn der Patient oder die Patientin irgendwann entdeckt, dass ein verdecktes Placebo angewendet wurde und sie oder er aktiv getäuscht wurde, dann kann das zu einem Vertrauensverlust führen. Das ist also aus ethischer Sicht hochproblematisch.
Dieses ethische Problem haben offene Placebos nicht. Sie könnten daher den Weg ebnen für den gezielten Einsatz des Placebo-Effekts in der Praxis. Wie Schmerzbetroffene davon profitieren könnten, will Psychologin Cosima Locher in ihrem aktuellen Forschungsprojekt herausfinden.
Patientinnen und Patienten wünschen sich, ihre starken Schmerzmittel zu reduzieren. Und dann können wir offene Placebos anbieten als Ersatz.
Zuckerpillen als Ersatz für Opioide, das mag nach wie vor verrückt klingen. Im Licht der bisherigen Forschung zu Placebos ist es ein verrücktes Prinzip mit Potenzial.
Ein verrücktes Prinzip mit Potenzial oder warum Hoffnung und Wirkung sich näher stehen, als wir denken. Das war ein Beitrag von Felicitas Flohr und das war ihre wöchentliche Dosis Wissenschaftsmagazin. Die nächste gibt's in 7 Tagen, pünktlich zur selben Zeit, am selben Platz. Produzentin dieser Ausgabe Irene Dietschi, Moderation Katharina Bochsler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.